friseurfreund.biz. Der Wissenspodcast für Beauty-Unternehmerinnen und Beauty-Unternehmer. Jede Episode ist ein kostenfreies Audioseminar, das dich dabei unterstützt, mehr finanziellen Spielraum in deinem Unternehmen aufzubauen. Schön, dass du reinhörst. Aus aktuellem Anlass beginnt diese Podcast-Episode mal etwas anders als sonst. Ihr Lieben, ihr habt mitbekommen, es gibt ein Entlastungspaket der Bundesregierung und in diesem Entlastungspaket ist auch die 1.000-Euro-Prämie mit drin, die man als Unternehmer, Unternehmerin seinen Mitarbeitenden bezahlen kann, soll und ein Stück weit vielleicht auch muss, denn irgendwie ist diese Prämie jetzt schon zum Mitarbeiterwettbewerbsfaktor geworden. Wenn du am Jahresende diese Prämie in voller Höhe deinem Team bezahlen möchtest und dich noch fragst, wie du das jetzt hinkriegen kannst, dann habe ich eine Lösung für dich. Denn aus meiner Erfahrung von über 45 Preisanpassungen in verschiedenen großen Unternehmen kann ich sagen, sehr, sehr viel Geld geht in Unternehmen verloren, weil es Preisunklarheiten gibt. Preisunklarheiten wie Freundschaftspreise, nicht genau wissen, was ich abziehen soll, Preise, Vergessenspreise, unlogische Preislogiken oder auch Preiskonzepte, die einfach verwirrend sind. All das trägt dazu bei, dass ein ziemlich hoher Prozentsatz an Umsatzverlust in den Unternehmen stattfindet. Wenn du diesen Umsatz heben würdest, dann hättest du, laut meiner Erfahrung, 10-20% mehr Umsatz in deiner Kasse, ohne die Preise zu erhöhen, ohne mehr Dienstleistungen zu verkaufen und ohne noch mehr Stress zu verursachen. Also das funktioniert tatsächlich, ist erprobt. Und wenn du lernen möchtest, wie das geht, dann biete ich dir die Möglichkeit, im Kurs Preisklarheitssystem, einen Online-Kurs, der nur einen Monat lang geht und nur 149 Euro kostet, alles das zu lernen, was du brauchst, damit du diesen Umsatz heben kannst und zum Jahresende die 1.000 Euro deinem Team auch bezahlen kannst. Wenn du dir noch nicht ganz sicher bist, ob du das Thema brauchst, ich habe ein Analyse-Tool, das kann ich dir zuschicken, wenn du mir über mein Kontaktformular eine E-Mail schickst und das reinschreibst, Analyse-Tool, dann schicke ich dir das und du kannst mal vorab prüfen, ob dich das Thema überhaupt betrifft. Also, das zum Thema Entlastungspaket, was für uns Friseure natürlich ein Stück weit Arbeit bedeutet, aber vor allem, wenn man das jetzt angeht und seine Preisklarheit verbessert, dann hat man wirklich mehr finanziellen Spielraum in der Kasse, der Spaß macht und der einen auch ruhiger schlafen lässt. So, und jetzt viel Freude bei dieser Episode. Für alle, die gerade eine Preisanpassung vorbereiten, ist diese Episode ein absolutes Hörmuss. Es geht um Preisakzeptanz, es geht darum, die richtige, zu sich selbst passende Positionierung zu finden. Es geht darum, Unternehmerin zu sein und auf eigenständigen Gedanken aufbauend Entscheidungen zu treffen. Und das alles habe ich mit meiner Gästin Natascha Del Rue besprochen. Sie ist in Darmstadt Inhaberin eines Interkoffeursalons, verkauft da leisen Luxus und hat ganz, ganz viel in dieser Episode für euch im Gepäck, damit ihr neu und wirklich selbstbewusst über eure Preise nachdenken könnt. Viel Freude bei dieser Episode. Liebe Hörer, Hörerinnen, heute gibt es einen Kaffee bei mir, weil meine Gästin gesagt hat, für Sekt ist es noch zu früh am Tag. Es ist 9 Uhr, wir nehmen heute zeitig auf. Meine Gästin Natascha Del Rue ist heute da, hat sich Zeit genommen dafür. Merci, merci. Und das, obwohl sie als Unternehmerin heute so schon, naja, so ein paar Hiobsbotschaften verkraften musste. Und ich glaube, ich erzähle niemandem, der hier zuhört, was Neues, wenn ich sage, Montag früh eine Krankschreibung, Rock'n'Roll, Prost. Ne? Genau. Yes. Natascha, ich habe dich gefunden in den Social-Media-Kanälen, da warst du mir aufgefallen und dann habe ich dich angeschrieben, weil du mit einer interessanten Positionierung nach außen gehst, weil ich glaube, dass du es schaffst, die Preise, die du haben musst, um gut davon zu leben, auch durchzusetzen. Das heißt, das Thema Preisakzeptanz ist ein Thema, was wir heute besprechen können. Und ich habe rausgelesen auch bei Social Media, dass du auch Speakings machst für Unternehmerinnen. und entsprechend da auch dein Know-how und deine langjährige Erfahrung als eben eigenständige Person weiterreichst. Und das ist natürlich hochgradig spannend. Mit dir trinke ich gerne einen Kaffee. Lass uns mal einsteigen. Schön, dass du da bist. Natascha Delrue. Hallo.
Hi, danke dir für die Einladung.
Mit Freude gern. Du, die erste Frage an all meine Gäste ist immer, wer bist du für die Friseurbranche? Und du darfst hier gern frei vom Herzen wegsprechen, über deine Motivation auch dich gerne ein bisschen auslassen. Denn das, was du machst, auch mit deiner privaten Situation, da muss ja schon relativ viel Power dahinter sein und viel intrinsischer Antrieb. Also, wer bist du für die Friseurbranche?
Ich finde die Frage sehr spannend. Wer bin ich? Also ich bin auf jeden Fall die, die keine Lust auf gewachsene Strukturen hat. Das ist für mich so ein absolutes Anti-Wort geworden und ist einfach nur eine Ausrede für Never Change a Running System, was eigentlich gar nicht mehr läuft. Ne? Also als ich mich selbstständig gemacht habe, haben mir so viele Kollegen, du kriegst ja immer ganz viele Ratschläge, ungefragt oder auch gefragt, meistens ungefragt, gesagt, du bist bescheuert. Du bist bescheuert, innerhalb von einem Jahr hast du wieder zugemacht, das kannst du so nicht machen, das haben schon andere versucht, das wird nicht funktionieren. Und ich glaube, ich bin für die Friseurbranche die, die zeigt, dass es doch geht.
Mega, ne? Lass uns genau dort mal reingehen. Wie bist du denn zu dem heute gekommen? Wann hast du dich selbstständig gemacht? Warum gab es damals diese ungefragten Ratschläge? Das wird sowieso nichts. Also was hattest du damals schon vor? Erzähl mal, wie ist denn dein Weg zum heute gewesen?
Also der war ein bisschen steinig und auch gar nicht so geplant, aber ich liebe es, flexibel zu bleiben. Also ich hasse es, in Problemen zu denken. Ja, gibt es, aber wenn ich dich ständig aufwühle und wieder aufwühle und aufwühle, dann komme ich nicht ins Tun. Ne? Dann bleibe ich, dann stagniert das alles und ich beschäftige mich nur noch mit Negativität so, und komme gar nicht so in dieses Machen rein. Ich habe 2004 meine Ausbildung angefangen. Da hat mein Vater erstmal ein halbes Jahr nicht mit mir gesprochen, weil ich die Schule geschmissen habe, also das Abi geschmissen habe. Ich wusste von Anfang an, ich werde Friseurin. Ich habe mit 9 Jahren schon meiner Schwester und meinem Papa die Haare geschnitten. Die Noten waren gut. Da haben die Eltern gesagt, du gehst aufs Gymnasium. Das habe ich gemacht. Und mit der 11. Klasse habe ich dann gesagt, nö, ich werde jetzt Friseurin.
Resi? Ohne familiäre Vorbelastung.
Ohne, ich habe mit meinem, naja, keine Friseure in der Familie. Mein Papa hatte irgendwann mal Reisekaufmann gelernt. Mama hatte, meine Eltern kommen aus Frankreich. Meine Mama hatte Kunst und Kunstgeschichte studiert. Also da kommt vielleicht das Künstlerische her. Hat dann als Au-pair hier in Deutschland gearbeitet und ist dann in Deutschland geblieben. Hat aber keine Ausbildung in dem Sinne. Hat dann 4 Kinder gekriegt. War dann Mutter und Hausfrau, so dieses klassische Rollenverständnis.
Rollenmodell.
Und hat dann, als ich 13, 14 war, nochmal eine Ausbildung gemacht, weil es finanziell sehr schwierig war, als Bürokauffrau. Ja, also so diese Bubble.
Okay, aber dann lass uns kurz da mal reingehen. Aus welcher Kraft raus, aus welchem Erlebnis raus hast du gesagt, ich werde Friseurin? Also du hast das schon immer gerne gemacht, das habe ich gehört, aber da gibt es ja irgendwo trotzdem noch mal einen Punkt, wo du sagst, das ist es dann wirklich und dafür schmeiße ich sogar die Schule.
Nee, das wusste ich einfach. Also dieses. Ich kann kreativ sein, ich kann Formen verändern, ich kann etwas machen und andere fühlen sich danach gut. Das war das, glaube ich. Ich hätte es damals nicht benennen können, dass es jetzt mit viel Persönlichkeitscoaches und so weiter und so fort, Persönlichkeitsentwicklung daraus entstand, dass ich da wirklich auch meinen Purpose benennen kann. Also diese Leidenschaft, das hätte ich vorher gar nicht machen können. Und ich glaube, dass das auch mit ein Grund ist, warum man Friseur sein sollte.
Ja.
Es geht gar nicht darum, dass du dir selber die Haare gerne machst, dass du dich selber gerne schminkst, dass du gerne im Mittelpunkt stehst, sondern es geht darum, dass du mit deiner Kraft, mit deiner Energie, mit deiner Kreativität anderen hilfst, sich besser zu fühlen.
Das ist sogar ein Stück weit bei Social Media bei dir immer mal zu lesen. Dir geht es darum, Wirkung zu verursachen, ne? Ja. Wirkung für andere, in dem Fall für Frauen oder für Menschen allgemein.
Hauptsächlich für Frauen. Ich habe Bianca, meine Mitarbeiterin Bianca ist genauso leidenschaftlich im Herrenbereich tätig. Da zahlen also unsere Herrenkunden zahlen für ihre Mietern genauso viel wie Frauen auch, ne? Das ist bei uns immer auf die Zeit gerechnet und nicht aufs Geschlecht oder die Körpergröße. Also von daher, aber hauptsächlich also unsere Marie. Wir haben ja unsere Kundin, unsere, na,
Also
jetzt
die
fällt mir.
so eine Art Avatar, also so diese Wunschkunden.
Wir haben so das Wort viel. Unsere Wunschkundin heißt Marie und die haben wir ganz klar für uns erstellt, sodass wir da einfach wissen, okay, wen wollen wir ansprechen, wie sprechen wir sie an, wen wollen wir in den Salon haben, in welcher Alterskategorie, ne? Also von unserem Avatar gibt es natürlich auch die Oma und die Schwiegermutter und die Cousine, ne? Aber im Prinzip, dass du ganz klar weißt und dass du dementsprechend über Social Media auch deine Marie ansprechen
Die
kannst. Weil
richtige.
sonst für jeden.
Wir kommen zur Positionierung noch hin. Das ist einer unserer großen Gesprächspunkte. Positionierung, Preisakzeptanz, aber auch Unternehmerin sein. Ich führe uns zurück zu deinem Weg. Ich habe aber auch abgelenkt gerade. Also 2004 hast du dich entschieden, Friseurin zu werden, Abi hinzuschmeißen, hast die Ausbildung gemacht. Gib uns kurz den Ort, wo findet die Geschichte statt?
Statt bei Intercoffertime.
Ah, ja, gut, das ist ein Begriff, zumindest für alle, die irgendwie mit Darmstadt Kontakt haben. Ich zum Beispiel auch, ja, eine lange Zeit, wie ihr alle wisst, ne? Und das ist natürlich Intercoffertine ein Begriff in der Region. Ah, da hast du angefangen, okay.
Angefangen damals auch bewusst, ich habe nur drei Ausbildungen angeschrieben, Ausbildungsstellen angeschrieben, musste da ein bisschen ausholen mit meinem Taschengeld, das bezahlt, weil eben kein Support von der Familie, ne? Papa hat ja dann mit mir gesprochen. Das heißt, ich habe damals, bin ich in die Stadtbibliothek gefahren, habe mir Bücher ausgeliehen, um die Bewerbung richtig zu schreiben. Bin zu dem Stadtfotografen gegangen, habe mein Taschengeld dafür investiert, Bewerbungsfotos zu machen und habe drei Bewerbungen abgeschickt. Und diese Bewerbungen habe ich sogar persönlich vorbeigebracht. So war das. Habe also von meinem Taschengeld noch so ein Zugticket dann gekauft, weil ich nicht direkt in Darmstadt wohne. Und diese drei Bewerbungen habe ich bewusst an Unternehmen geschickt, gebracht, die größte Anzeige bei gelben Seiten hatten.
Ei, okay. Das war damals, die Größe der Anzeigen war damals Kriterium wie heute die Follower, wenn man überlegt, ne?
Für mich, also zumindest in meiner Außenwahrnehmung, ne, als Laie, war das okay. Wenn das so ein großes Ding ist, muss es auch ein großer Salon sein und ich will in einen großen Salon rein, der auch Geld hat, um sowas auszugeben. Das waren diese drei. Und dann habe ich mich eben für Thieme entschieden und muss sagen, also gigantisch, wirklich gigantisch. Das erste Jahr war hart. Ich war bei Mining House dann erstmal 6 Wochen, 10 Wochen. Dieses Sommercamp hatten wir gemacht.
Ja, den Start.
Und dann kommst du natürlich rein und denkst dann, du bist Gottes Geschenk an deinen Ausbilder und kannst alles. Und dann erstmal so, boom, eins auf den Deckel gekriegt. Aber muss trotzdem sagen, also die 3 Jahre Ausbildung waren gigantisch. Ich habe so viel gelernt. Ja, das war so der
Und
Start.
genau der Start, hast du dann bei Team auch weitergearbeitet? Wir sind jetzt im Jahr 2007 dann, wenn ich mitrechne.
Genau, 2 Jahre bin ich dann geblieben. Habe dann einen kleinen Umweg in die Automobilbranche, in die Autoversicherungsbranche gemacht, weil ich
Ja.
immer gedacht habe, der Friseurberuf ist zu schlecht bezahlt, um den ohne Spaß zu machen. Weil ohne Spaß kannst du es vergessen. Also du musst wirklich Spaß dran haben. Ansonsten lass es. Lass es lieber. Und in den 2 Jahren war es aber einfach so, das hat mich nicht mehr so erfüllt. Es war Stagnation da. Es waren nicht genügend Kunden da. Ich brauche immer wieder Input. Ich muss immer wieder. Ne? Und das war dann nicht so. Und dann dachte ich so, okay, nee, dann mache ich was ganz anderes. War
Ei.
dann 2 Jahre in der Neuschadensaufnahme einer Autoversicherung. Also, furchtbar.
Das blanke Gegenteil von dem vom Friseurberuf, oder? Da hast du dem alles gegeben.
Ja, Vorteil war aber, mit 13 Euro die Stunde damals doppelt so gut bezahlt wie der Friseur. Also, ich habe damals nach meiner Ausbildung Vollzeit mit 40 Stunden 1500 Euro brutto verdient.
Wahnsinn.
Das ist wow.
Ja, klar.
Aber gut, war dann eben bei der Versicherung, habe einfach gemerkt, okay, das ist nicht meins, habe zwischenzeitlich geheiratet, habe dann das erste Kind gekriegt Und zwischen Kind 1 und Kind 2 habe ich einmal gesagt, okay, ich werde wieder Friseurin. Das ist einfach meins. Ich muss da wieder reinkommen. Und da ich zu dem damaligen Zeitpunkt wusste, ich werde sehr schnell wieder Kind Nummer 2 bekommen, habe ich in einem kostengünstigen Salon angefangen. Also ein Supermarktfriseur, um einfach wieder reinzukommen, weil das kannst du deinem Chef nicht antun, wenn du schnell wieder schwanger wirst.
Ja,
Das
wenn du
ist
das
echt
für dich
so.
weißt, gleichzeitig
Ja.
ist natürlich ein extremes Lob an dich und dein Wertesystem in deinem Sein, dass du das dann, ja, dich da selber sogar zurückgenommen hast, ne? Hättest ja
Ja.
auch dich zumuten können im offiziellen guten Arbeitgeber. Hast du nie
Ja.
geschafft, ne? Da stehst du
Nee,
dahinter,
nee.
hinter dir selber.
Genau. Und habe damit halt auch so ein Supermarktkonzept auch nochmal kennengelernt. Vor- und Nachteile. Das ist schon echt crazy. Und genau, dann kam Kind Nummer 2. Und nach Kind Nummer 2, also nach jedem Kind bin ich auch sehr schnell wieder arbeiten gegangen. Und nach meinem zweiten Sohn bin ich nach 10 Monaten wieder arbeiten gegangen und habe hier in Darmstadt bei einem großen Salon angefangen. Mit dem Ziel oder mit dem Hintergedanken vielleicht Salonleitung oder so. Also nur reiner Friseur. Mein Ziel war eigentlich nie die Selbstständigkeit. War aber so dieses, ich mache Salonleitung. Also ich gehe voran, ich bringe Vision mit, ich bringe Input mit und ich habe die Rückendeckung vom Chef, der sagt, ja, Natascha, let's go. Ne? Also das ist so das, dass man auch den Austausch hat und sich da immer auf Augenhöhe immer mal wieder
Konntest du das ausleben damals in der Angestellten-Salonleiter-Position? Also bist du es geworden überhaupt?
Nee, bin ich nicht
Ah,
geworden.
okay,
Bin
schade.
mit dem Versprechen eingestellt worden und dann nicht. Und auch da bin ich nach 2 Jahren wieder gegangen. Dann war auch wieder irgendwo, es gab eine Szene, da sagte mein Chef, also er hatte damals das immer du hattest deine Sollzahlen zu erfüllen und jeden Monat wurden die besprochen. Und wenn du die nach 2, 3 Monaten geschafft hattest oder immer drüber warst, dann wurde dementsprechend dein Gehalt angepasst. Und irgendwann wollte er mir wieder eine Gehaltserhöhung geben. Da sage ich, nein, möchte ich nicht. Ich möchte keine Gehaltserhöhung haben. Da sagt er, was, so nicht? Da sage ich, naja, ich nenne dir jetzt keinen Namen, aber mein Lieber, ich komme nicht weiter. Wenn du mir jetzt eine Gehaltserhöhung von 200 Euro gibst, habe ich jetzt 50 Euro netto was davon, muss dir aber 800 Euro mehr Umsatz machen. Und das ist mit deinen Zahlen und mit dem Konzept nicht mehr möglich. Ich kann dann nicht mehr machen. Also wir hatten keine Azubis, die assistieren durften. Wir hatten keine Rezeptionistin. Das heißt, du musst das alles selbst machen und einfach so vom Preisniveau eher so im Mittelklasse-Preissegment. Und das war so der Zeitpunkt, da war er geschockt, weil er sagte dann, oh, das hat mir noch nie jemand gesagt, das gibt mir zu denken. Denken ist es geblieben, nicht bei der Veränderung.
Ich wollte gerade sagen, was hat sich daraus ergeben? Ah, verdammt, shit, nix. Wort schlägt Tat, ne?
Genau.
Okay.
Also von daher, und dann bin ich zum Team zurück, war auch dort 2 Jahre, dann kam Kind Nummer 3. Und mit Kind Nummer 3, 3 Monate nachdem mein Sohn geboren ist, rief mich ein Freund an und sagte, Natascha, ich bin hier auf der Intensivstation, Bandscheibenvorfall, übernehm bitte meinen Salon.
Ei, okay.
So.
Was ist denn die Story?
Und dann, nee, nee, also wirklich nicht, ne? Und dann habe ich mich aber trotzdem immer mit dem Gedanken beschäftigt, war dann immer mal wochenweise bei ihm, habe mir das angeschaut, Helfersyndrom kam in mir rauf, ne? Also so die Geschichte und habe mich ein ganzes Jahr damit beschäftigt. Aus der Sache ist nichts geworden. Im Nachhinein zum Glück. Das Leben wird vorwärts gelebt, aber rückwärts verstanden.
Yes.
Das war so ein Learning. Aber ich war dann so in diesem Game drin mit meinem Konzept. Was möchte ich? Weil als Angestellte bist du schnell mit, oh, ich würde es ganz anders machen. Wenn ich mal Chef bin, dann würde ich das und das und das und das anders machen. Aber wenn du dich dann selber damit beschäftigst, was kostet das? Was für Risiken birgt das? Was für Chancen bekommst du? Das ist halt was ganz anderes. Also dann ist man nicht mehr so schnell dabei.
Ja, was hat dann ausgelöst, dass du dich wirklich eigenständig gemacht hast? Also den Weg jetzt dahin, und was war dann der wirkliche Auslöser, dass du gesagt hast, so, jetzt reicht's, ich gehe den Weg jetzt alleine?
Ich konnte mir nicht vorstellen, zurück als Angestellte. Nachdem ich mich mit Konzept, mit Kosten, mit Preisstrukturen, mit Möglichkeiten beschäftigt habe, mich mit mir selbst auch beschäftigt habe, ne? Also einfach dieses Bewusstsein, was möchte ich eigentlich wirklich? Wie möchte ich eigentlich arbeiten? Wenn ich komplett die Möglichkeit hätte, dass ich gesagt habe, nee, jetzt ziehe ich es auch alleine durch.
Toll.
Und dann habe ich mich 2020 selbstständig gemacht.
Auch sportliche Zeit, ne?
Ja. Ja, war so. Also Kind war ein Jahr alt, ich mitten in der Trennung. Nach 11 Jahren Ehe habe ich beschlossen, war dann doch etwas zu flexibel in der Auslegung mancher Punkte in der Ehe. Deswegen habe ich gesagt, nee, das mache ich nicht mehr mit. Dann kam Corona. Also ich habe die Salonschlüssel 2 Wochen vor dem ersten Lockdown bekommen.
Mega, ja, okay, Wahnsinn.
Ich weiß noch, ich saß bei der Bank bei meinem Bankberater und er sagte, damals hieß ich noch Frau Neumann, Frau Neumann, sind Sie sich dessen bewusst, dass wir vorm Abgrund der Welt stehen? Genau so.
Na klar, damals wusste ja keiner, wo links und rechts, niemand wusste, wie es weitergeht, ja.
Er hat richtig so das Dramaschema aufgebaut. Und seien Sie sich bewusst, wenn Sie das jetzt hier unterschreiben, Sie kriegen von uns kein weiteres Geld. Überlegen Sie sich's gut.
Ja, aber damals war das so, ja, okay.
Und dann habe ich das unterschrieben. 2 Wochen später war der erste Lockdown. Zog sich das alles hin. Und bis ich eröffnet habe, war es dann Juli 2020. Alle Kunden waren dann, weil der Lockdown ja schon rum war, waren schon längst beim Friseur. Die Sommerferien in Hessen haben angefangen. Und zu dem Zeitpunkt habe ich dann eröffnet.
Und damals warst du schon, nee, du konntest ja noch gar nicht Intercoiffeur sein, was du heute bist, ne? Wann hast denn du diese Auszeichnung dann noch mit dazu genommen oder dazu bekommen?
21, glaube ich,
Da
müsste.
warst du aber schnell.
Ja, müsste. Das war in Leipzig beim Kongress. Es müsste 21 gewesen sein, ja.
Natascha, ich habe so ein bisschen Gänsehaut gerade, weil es sind so ein paar Parallelen drin. Ich habe mich auch eigenständig gemacht 2020. Ich habe Ende 2019 bei einem großen Konzern bei dir um die Ecke gekündigt. Ich habe selber gekündigt, habe gesagt, so, ich möchte jetzt meine eigenen Sachen umsetzen. Also das sind so viele Parallelen von dem, was du erzählst. Dieses, wenn man sich einmal damit beschäftigt oder in das Game so tief einsteigt, dann weiß man, okay, der Rahmen, in dem du dich bewegst, kann das nicht mehr möglich machen, wo du aber dein Herz hin verloren hast. Also entscheide das. Du hast das jetzt sogar noch mal im Privaten so ganz kurz anklingen lassen. Und ich habe einen unfassbar großen Respekt vor dir und vor allen Frauen, die in so einer Lebenssituation mit 3 Kindern alleinstehend in dem Fall, mit auch so einer partnerschaftlichen Situation, die du kurz angerissen hast, in mir alle Lampen angehen, alle roten Lampen, und sich dann noch eigenständig zu machen. Also höchsten Respekt. Und gleichzeitig merke ich da auch ganz viel Feuer drin, ne? Also da war auch, glaube ich, Lebendigkeit, Freiheit, da war ganz viel. Und wenn man dir jetzt gut zugehört hat und alle, die es nie gemacht haben, spult mal kurz zurück, ne? Das zieht sich ja wie ein roter Faden durch. Freiheit, etwas gestalten können, die Mittel selbst in der Hand haben. Und dann möchte ich noch ergänzen, das ist auch wieder Gänsehaut für mich selber. Wir haben einen unglaublich tollen Beruf. Der Friseurberuf ist unglaublich schön, befriedigend, helfend, also für andere einen wichtigen Lebensbeitrag leistend. Und gleichzeitig mit derart vielen freudehemmenden Zwängen versaut, um es mal auszudrücken, ne, dass es einfach ein Jammer ist. Und meine Idee als Friseurfreund.biz, ich möchte gern, dass man sich in 3, 4 Jahren wieder leisten kann, in Deutschland angestellter Friseur zu sein. Also mal ganz gerade raus, wir müssen uns auch nie wundern, als eigenständiger oder als alleinstehender Mensch kann man von einem Friseurgehalt heute ja immer noch nicht leben. Also du lebst jetzt in Darmstadt oder in der Umgebung, ich habe da lange gewohnt, da kann man sich mit einem Friseurgehalt das alles gar nicht leisten. Entschuldigt jetzt bitte, es gibt bestimmt ein paar Ausnahmen, die richtig gut verdienen. Aber für jemanden, der eigenständig durchs Leben gehen will und in unserer 90% weiblichen Branche ja eben auch ganz viele eigenständige Frauen, du kannst dir das nicht leisten, Friseur zu sein. Und das ist zum Kotzen schlimm. Ja?
Ja.
Also, und deshalb danke, dass du da vorne weggehst und das auch auf Bühnen zeigst und ja heute davon leben, gut davon leben kannst, gehe ich von aus, ne? Was du da beruflich machst. Du hast dir eine Positionierung überlegt, vermutlich damals schon, und bist ja in diese Eigenständigkeit, in diese Salongründung mit einer Idee reingestartet. War das damals schon leiser Luxus als Oberthema?
Nein,
Aha.
damals war es wirklich so, dass ich gesagt habe, ich möchte der teuerste Friseur in Darmstadt sein. Das war so, ich bin der teuerste Friseur. Jetzt ist es so, da gehst du relativ, oder zumindest ich bin da sehr plump an die Sache rangegangen, weil wirklich, ich bin die Beste, ich bin auch der teuerste. Punkt. Ich habe 20 Jahre Berufserfahrung, ich habe jedes Jahr locker mal zwei, drei Seminare besucht, mindestens. Ich habe Diplome, da kann ich meine ganze Wand hinter mir tapezieren. Ich mache es mit wirklich ganz, ganz viel Liebe und ich werde nicht den Fehler machen, den ich oft sehe, dass ich mit niedrigen Preisen anfange, in der Hoffnung, ganz viele Kunden reinzubekommen und dann peu à peu dann die Preise anhebe. Das möchte ich. Und ich möchte, dass von Anfang an der Kunde anhand meiner Preisliste sieht, entweder A ist die bekloppt oder B, die ist ja anders.
Also
Die sagt,
hohe Preise auch als Statement und in dem Moment auch als eine Form von Aussortiermöglichkeit. Ja.
definitiv. Definitiv.
Okay.
Weil es ist ja wie mit den Autos ja auch, ne? Es gibt Mercedes, es gibt Lamborghini, es gibt einen Fiat. So. Und anhand meines Budgets entscheide ich, gehe ich jetzt zu Fiat rein oder gehe ich zu Mercedes oder kann ich mir noch den anderen leisten, ne?
Und ich gehe sogar so weit zu sagen, es geht gar nicht um das Budget, was ich wirklich im Portemonnaie habe, sondern es geht um mein Wertbudget, ne? Also was ist es mir wert? Meine, wie viele Menschen verdienen relativ wenig Geld, fahren trotzdem ein großes Auto,
Spaß.
verzichten dafür aber eben auf andere Dinge im Leben, ne? So. Und du
Genau.
willst die haben, denen eben Beauty auch was wert ist.
So ist es. Und
Ja.
das habe ich damals dann auch so mit angefangen. Jetzt ist aber das Wording bei teuerster negativ. Teuer ist ja immer eine Wertung drin. Ne? Ist das teuer? Nein, es ist wert. Ne? Und von diesem, der teuerste Friseur, bin ich zum erlebnisreichsten Friseur gegangen, dass ich gesagt habe, hey, für das Budget bekommst du sehr, sehr viel. Ne? Also bei uns fängt es an mit, klar, Kaffee-Cappuccino-Sorten. Das ist ja Standard, ne? Dann hast du Hafermilch, dann gibt es bei uns kleine Snacks, dann gibt es bei uns im Winter selbstgemachten Winterpunsch oder mal Eierlikör. Weißt du, also dieses Verwöhnen, mir geht es ja eigentlich nicht um diese Mini-tausend Sachen, ne? Sonst könnte ich ja so eine Menükarte erstellen, sondern es geht dieses, du kommst rein, wahrgenommen, du kannst alles loslassen und in dem Moment, in diesen zwei, drei Stunden Me-Time, die du bei uns buchst, wirst du komplett verwöhnt mit all den Möglichkeiten, die wir haben. Deswegen bin ich dann in dieses Erlebnisreiche gegangen. Dieser leise Luxus, der entwickelte sich jetzt so die letzten zwei, drei Jahren durch meine französische Ader. In Frankreich gibt es einen Begriff, das heißt Être Bobo.
Okay.
Être Bobo stammt aus Paris, auf der linken Seite der Seine. Da leben halt in diesen ganzen Apartments und Lofts und so, da leben die Yuppies, die Architektinnen, die Ingenieurinnen, die an der Börse sind, ne? Um richtig Geld. Also A, die linke Seite ist super teuer, super preisintensiv, dort zu wohnen. Die haben richtig, richtig Geld, aber die hängen es nicht raus. Also die laufen nicht mit Gucci-Täschchen rum und Prada und dies und das und jenes, sondern die gehen mittwochs und Samstag auf den Markt, kaufen da den frischen Fisch, ihr Gemüse, kaufen sich meinetwegen auch Yves Saint Laurent, aber das ist dann so ein ganz kleines Emblem drauf und nicht hier, ne, prollig rausgeschrieben. Und gehen aber auch in einen Second-Hand-Laden, ne, oder in kleinen Clubs und hören sich da irgendwie eine Vorstellung an. Also leise Luxus, dieses ich habe das Geld, es schreit aber nicht. Es wird nicht so prollig nach außen getragen und ich erlaube mir und ich gönne mir Gutes. Ich möchte mein Geld für gute Sachen ausgeben. Und dieses Boom, das ist halt daraus entstand dann mein leiser Luxus.
Mal kurz für alle Friseure, die uns so jetzt zuhören und vor allem auch alle Unternehmer. Ich finde es immer spannend, wie sehr in den Köpfen von Friseuren verankert ist, dass die Menschen alle kein Geld haben. Nur eine kleine Gruppe ist vermögend. Und diese kleine Gruppe Vermögen, das sind halt die, die so laut nach außen schreien. Ich habe mal ein Buch gelesen, das hieß Der Millionär von nebenan. Und da wurde beschrieben, wie viele Menschen wirklich sehr wohlhabend sind, aber eben es nicht nach außen schreien. Die sind einfach still wohlhabend und genießen das so, ne? Also, Und das ist ja praktisch deine Zielgruppe. Und die gibt es. Ihr Lieben, die gibt es. Es gibt ganz viele. Also, ich glaube, es ist immer noch so, dass in Deutschland die Sparkonten so voll sind wie immer noch nie. Ne? Also es ist einfach sehr, sehr viel Vermögen da. Aber nicht jeder schreit es nach außen. Und wenn man sich auf den Salonstuhl fallen lässt, ist vielleicht dann eben doch der erste Satz, naja, muss halt, ist schon eine schwere Zeit, ob das Konto voll ist oder nicht. Ne? Also dieser nach außen Schein, wir haben alle kein Geld, das ist fast nie wahr. Es ist ganz viel Vermögen unter den Leuten. Und das ist sozusagen deine Zielgruppe, die du siehst auch, ne? Und die du ansprechen möchtest. Finde ich faszinierend. Ich finde auch faszinierend, Natascha, dass sich das geändert hat. Dass du von ich will der teuerste sein über den erlebnisreichste Friseur hin zu jetzt leiser Luxus und das alles in den letzten 6 Jahren. So, jetzt könnte man dir ja vorwerfen, was das Konzept ändert sich ja ständig. So, es ist ja gar nicht, sie ist ja gar nicht klar. Wie siehst denn du das?
Der rote Faden war ja von Anfang an da. Es
Mhm.
geht um Wording und es geht um deine, ich glaube, das eigene Mindset. Du entwickelst dich ja weiter. Und das heißt, der rote Faden, das Konzept ist immer noch da, aber du selber hast ja einfach über dein Leben, über das, was dir geschieht, über das, was du erlebst, entwickelst du dich. Und dementsprechend ist das ein Feintuning. Du fährst auch anders Fahrrad als Siebenjähriger.
Also ich habe dich jetzt mit Absicht so ein bisschen provokant gefragt, weil genau das ist es doch. Wir Menschen verändern uns und ich habe bei dir das Gefühl, dein Salon ist auch so ein bisschen Ausdrucksform deines aktuellen Seins. Und deine Verwandlung darf sich auch im Salon zeigen und der Vorteil daraus natürlich, dass es dein Baby bleibt. Also wie viele haben irgendwann mal eine Positionierung festgelegt, die dann im Laufe der Zeit verloren, gehen es aber nicht an, diese Positionierung mal wieder an ihre eigenen Ideale auch anzupassen. Und dann verlieren sie die Freude an ihrem Unternehmen. Das ist dann plötzlich so was Fremdes, für das man wieder arbeiten geht. Man ist dann so Angestellter des eigenen Unternehmens und erkennt sich aber darin selber kaum noch wieder und verliert dann die Motivation. Und das finde ich finde das total schön, diesen Wandel. Denke ich an meine Friseurfreundarbeit. Wenn ich mir die Präsentation von vor 6 Jahren angucke, wie ich dachte, Friseurfreund.biz zu sein und was ich heute beruflich tue, da ist es manchmal schwer, einen roten Faden zu erkennen, sagen wir ganz ehrlich. Also es gibt einen, aber das ist eher wirklich dieses, ich möchte, dass die Friseurwelt einfach besser wird und die Friseurwelt sich von Freudehemden Zwängen befreit. Das war der rote Faden, ne? So, jetzt hast du diese Positionierung für dich kreiert und immer weiter verfeinert. Vor uns bist du schon mal daran vorbeigekommen, dass du einen Avatar kreiert hast, die Marie. Das ist in der BWL und im Marketing ein total normales Mittel. Bau dir dein Avatar. Du ahnst aber nicht, wie wenige Friseurunternehmen wirklich einen Avatar haben. Also die wenigsten. Was hat's denn mit dir gemacht, dass ihr euch da hingesetzt habt, vielleicht sogar als Team, und über Marie gesprochen habt?
Also, für mich selber hat es das Leben einfacher gemacht, um mit meinen Mitarbeitenden darüber zu sprechen. Ich wusste, dass Marie meine Marie ist, ne? Aber einfach meine Mitarbeitende mit ins Boot zu holen und zu sagen, hey, du darfst auch Nein sagen. Wenn das keine Marie ist, bitte sag Nein. Ne? Und wir haben das dann wirklich hier, also hier in unserem Wohnzimmer, wo ich jetzt gerade sitze.
Ja.
Das ist unsere Wartelounge und da machen wir auch die Team-Meetings und alles. Und da habe ich dann große Leinwände gekauft und solche Vision Boards, Blätter und die Vogue und die Elle und die InStyle und so weiter und so fort. Und dann haben wir uns wirklich einen ganzen Tag freigenommen und haben dann diese Vision Boards für Marie erstellt. Und zwar dieses, okay, wie sieht Marie aus? Was wird Kleidung tragen, für Schmuck tragen? Was macht sie beruflich? Was macht sie in ihrer Freizeit? Dass die Mädels und die Jungs, die bei uns arbeiten, auch wirklich einfach verstehen, wen sprechen wir an und daraus resultierend, wie spreche ich sie an und wie muss ich mich selber geben, um der Marie die bestmöglichste Zeit zu geben. Denn
Ja.
ich kann nicht aussehen, wie als würde ich mit meinem Hund auf dem Feld Gassi gehen. Die gibt im besten Fall bei uns 500 Euro aus. Das funktioniert nicht, ne? Umgekehrt, wenn ich aber hier aussehe wie Drama Queen und wie, ne? Also hier so Showmaker,
Ja.
funktioniert es auch nicht.
Nee, leiser Luxus sieht auch anders aus. Ist eben nicht laut und schreien, ne?
Genau das, ne? Und das hat es halt enorm erleichtert. Und wenn ich dann einfach dann sage, hey, ist das eine Marie? Oder mittlerweile liebe ich das total, wenn die Mädels dann zu mir kommen und sagen, das war keine Marie. Und dann weiß ich, oh, okay, alles klar, das ist total okay. Und dementsprechend, natürlich wird jeder Kunde, der zu uns kommt, bestmöglichst betreut. Aber ich habe mich auch konsequent letztes Jahr von 3, 4 Kunden getrennt und habe gesagt, hey, wir sind nicht der richtige Friseur für dich. Wir schaffen es nicht, dich glücklich zu machen, je nachdem, wie man es formuliert. Das heißt, such dir jemand Neues.
Toll,
Ja?
ja. Ich möchte kurz, ich betreue einige Unternehmen und immer wieder ist das Thema, okay, wenn ich mir Gedanken mache über meine Positionierung und dann habe ich, Achtung, das triggert dich jetzt, das bestehende System, nämlich mein Team, die halt sind, wie sie sind. Na, also unser Produkt im Salon, sage ich, das triggert dich. Die halt sind, wie sie sind. Und unser Produkt im Salon ist ja mehr der Mensch Friseur als wie die Dienstleistung. Ich meine, du erzählst ja auch, leiser Luxus wird ja von dem Mensch kreiert und nicht durch den Haarschnitt erschaffen. Ne? So, also in Teilen auch. Wie schaffst du das? Oder wie hast du es geschafft, dass dein Team sich auch auf diese Reise, Mensch, Marie, ist eine gute Idee mit dem Avatar. Wir fangen an, uns zu wandeln. Vielleicht eben gehe ich leiser in den Salon als Mitarbeiter, obwohl ich laut bin. Also wie hast du das geschafft, dass sie mitgehen?
Also es war ein langer Weg. War ein langer Weg, den ich hätte beschleunigen können, indem ich mich früher von Mitarbeitern trenne, die diesen Weg nicht gehen können oder wollen. Na?
Okay.
Im Prinzip hast du ja nur diese zwei Möglichkeiten als Chef. Und ich habe mich Anfang des Jahres von einer Mitarbeitenden getrennt. Aus finanzieller Sicht tat es weh, weil ich habe knapp 30.000 Euro in sie investiert, in Seminaren, nur ihren Anteil an Seminaren in den letzten 3,5 Jahren.
Autsch.
Mein Wert ist Freiheit und Weiterentwicklung. Das heißt, ich gebe das auch meinen Mitarbeitern mit und möchte wirklich, dass sie bestmöglichst geschult sind, dass ich die Chefin bin, die ich mir damals gewünscht hätte. Und einfach sagen, hey, und wir entwickeln dich weiter und ich sehe einen Rohdiamant und ich möchte ihn zu einem schönen Diamant machen. Aber manche möchten eine Kohle bleiben. Die möchten gar kein Rohdiamant sein. Die möchten eine Kohle bleiben und die sind wohl in ihrer Bubble und in ihrem, weißt du, in ihrer Komfortzone.
Ja.
Und dann ist auch okay, das ist ja dann kein schlechter Mensch oder so. Es ist nur nicht der richtige Mensch für dieses Unternehmen. Und dann muss man sich halt dann eben trennen. Oder du siehst die Stärken in einem anderen Bereich, sagst, okay, dann setze ich die Person in dem Bereich, zum Beispiel administrative Geschichten oder. Aber im Endeffekt ist Aushängeschild oder eher Aushängeschild für dein Unternehmen.
Und wenn sie eben nicht sich
Und
entwickeln will oder kann, dann ist die Antwort, man trennt sich und zwar besser eher als zu spät, ne? Also,
und
okay.
das ist okay, wenn das Spielfeld nicht zu dem Spieler passt. Kannst du nicht das Spielfeld für den Spieler ändern, aber dann muss der Spieler gehen.
Ja, richtig. Ja, aber das ist genau der Punkt, dass wir ganz viele Unternehmen haben, wo einfach Menschen bleiben. Ich mache mal einen harten Satz, Achtung. Gute Mitarbeiter gehen, weil die schlechten bleiben. Na? Und dann versickert wieder diese ganze Idee, dieses Konzept versickert wieder im Nichts, weil sich das Konzept zu doll an die Menschen anpasst. Und jetzt kommt noch so eine Aussage, die wirst du vielleicht auch kennen. Na, ich kann ja jetzt den Mitarbeiter nicht rausnehmen aus meinem System, weil dann kann ich die Öffnungszeiten nicht mehr halten. Oder dann überlastet sich das andere, mein anderes Team. Oder aber auch, dann fehlt mir Umsatz, ne, den ich dringend brauche. Und jetzt kommt das Co-Kriterium, ich finde ja gar niemanden neuen, der dann wirklich passt. Hast du da eine Gedankenwelt dazu oder vielleicht ein paar beruhigende Worte?
Also das war genau auch mein Gedanke dabei
Ah, guck.
tatsächlich. Ich habe es sehr, sehr lange mitgeschleppt, obwohl mein Bauchgefühl schon von vornherein gesagt hat, schwierig. Mein Learning daraus, hör auf dein Bauchgefühl. Hör sehr gut auf dein Bauchgefühl, weil das hat recht. Ne? Also wir müssen wieder einfach lernen, zurück zu uns zu finden. Ja, also jetzt auch gerade, ja, es sind natürlich harte Zeiten, aber ich glaube, Und ich bin überzeugt, und die Zahlen der letzten Monate sprechen für sich, dass das eine gute Entscheidung ist, die sich rentieren wird. Wenn du den faulen Apfel entfernst, egal wie lieb der faule Apfel war, menschlich, wie gesagt, es geht nur um dieses Unternehmerische, ne? Dann blühen die anderen auf. So, und wir hatten jetzt zum Beispiel im März, obwohl wir nur 2,5 Personen waren, also allein der Februar, da waren wir nur 1,5 Personen, weil die Andrea mit meiner Teilzeitkraft mit 20 Stunden in Mutter-Kind-Kur war. Also das sind so Gedanken, das macht dir dann schon schlaflose Nächte, definitiv, weil wie sollst du das denn alles stemmen und die Kosten und überhaupt. Aber muss sagen, die Zahlen waren noch nie so gut wie jetzt. Und das, obwohl wir nur 2 Vollzeitkräfte und eine Teilzeitkraft haben. Ja? Es ist nicht lustig und es muss auch langfristig eine andere Situation her, ne, in Form von Mitarbeitern. Aber ich weigere mich, 99% der Branche einzustellen, wenn ich nur die 1% brauche. Und dann warte ich lieber auf die 1%, als dass ich mir jetzt jemand wieder ins Team hole, der so nur so mittelprächtig irgendwie reinpasst, nur um jemanden zu haben.
Ja, und
Also
vor allem, genau, der mittelprächtig ins Team passt. Also es muss ja im Team matchen, weil wir eben Menschen sind, aber es muss eben auch wirklich zum Konzept matchen, ne? Weil dieses jemanden dahin zu bewegen, da war ja die Eingangsfrage, jemanden dahin zu bewegen, dass er so ist, dass er ins Konzept passt, das ist wirklich schwer. Also wir schaffen es eigentlich nicht. Entweder du bist die Person für das Konzept oder eben nicht dann, ne?
das ist es. Also du kannst Menschen nicht verändern, weder in Beziehungen, ne? Also du weißt ja, Partnerschaft ist ja manchmal auch so, dann will sie, dass er anders ist, obwohl sie sich damals in ihn so verliebt hat und er möchte, dass sie doch mal bitte anders ist und nicht so viel nörgelt, ne? Also das Gleiche ist ja im Betrieb ja dann auch und das wird nicht funktionieren. Dann sind beide unzufrieden und beide unglücklich.
Richtig.
Daher jemanden, der ins Konzept passt, das repräsentiert und dann ist es, weil du vorhin auch sagtest, naja, aber wenn der Mensch doch so ist, wie er ist, ne, kann ja in seiner Freizeit sein. Der Sparkassenangestellte ist in seiner Freizeit vielleicht ein Heavy-Metal-Fan. Aber während ich bei ihm bin und mich beraten lasse, will ich davon nichts bekommen.
Genau, merkst du das nicht und willst es auch nicht wissen. Genauso ist es, ne?
Wenn ich in einem noblen Restaurant bin, richtig gut mit Michelin-Stern, ne, an dem Abend gibst du dann mal 300 Euro pro Person aus. Ist es mir egal, ob der Kellner Veganer ist, ob der gerade schlechten Sex mit seiner Freundin hat, ob der Hund die ganze Nacht hat oder sonst irgendwas. Es ist mir total egal. Ich möchte eine schöne Zeit haben. Er kann sein, wie er sein möchte in seiner Freizeit, aber in dem Moment, wo er hier ist, und so geht es mit meinen Mitarbeitenden auch. Da sage ich auch, das ist mir total egal. Natürlich muss das Zwischenmenschliche passen, aber auch das nicht zu sehr überbewerten, weil wir sind super empathische Menschen und wir wollen immer, wir sind so harmoniesüchtig und harmoniebedürftig. Und deswegen tragen wir viel zu viele faule Eier mit, viel zu lange und kommen nicht in die Möglichkeit, in das Potenzial, das wir eigentlich haben.
Du, oh, mega, Dankeschön, Natascha, ganz wertvoll. Diese Empathiefalle, in die wir als Friseure immer wieder reintapsen, wir Friseure in Richtung unserer Kunden, naja, der hat nicht so viel Geld, also mache ich einen Freundschaftspreis oder ja, klar nervt die Person, aber sie jetzt loslassen, das ja, wäre ja auch schade drum, also schleppen wir die Kunden mit. Und das Ganze, Parallelogrammverschiebung, ne, haben wir dann eben, wenn die Unternehmer sagen, ja, klar nervt die Mitarbeiterin und irgendwie stört's und irgendwie haben wir immer schlechte Laune, wenn sie da ist. Ist doch viel schöner, sie ist nicht da oder er ist nicht da, ne? Aber sich dann loszulösen und zu sagen, Mensch, komm, wir gehen getrennte Wege, ist für keinen schön. Das passiert eben auch viel zu selten, ne? So. Okay, Empathiefalle. Ich möchte von der Positionierung kurz weg, weil du hast eine schöne Website, du hast ein schönes Instagram, da kann man viel darüber sehen. Aber kurzer Anknüpfpunkt noch, leiser Luxus muss von dem Menschen auch gelebt werden, der dann am Kunden ist, damit die Kunden eure Preise akzeptieren. Und jetzt hast du vor uns mal eine Zahl fallen lassen. Ja, wenn so eine Kundin bei uns 500 € zahlt, dann erwartet die auch was. Kannst du uns mal ganz kurz deine Preisliga so skizzieren? Waschen, schneiden, föhnen, machen wir es an so banalen Dingen.
Eine Stunde zwischen 105 und 126.
Kostet die Stunde und damit eben auch der Haarschnitt 126 € für die Stunde. Ob, egal ob Männlein oder Weiblein, Unisex, sowieso hast du vorhin schon gesagt, ne?
Ja, also bei den Herren haben wir eine halbe Stunde, mit 61 und eine Dreiviertelstunde mit 81.
Mhm.
Kinderhaarschnitte machen wir gar nicht, weil wir einfach Adults only sind. Ich habe selber drei Kinder.
Jetzt nicht auch noch im Salon, danke. Ne? Du, mega, ich habe gerade eine Kundin, die ich betreuen darf, und das ist ein großer Punkt, ne? Adults only, wir haben es sogar schon mal ausgesprochen. Gleichzeitig ist noch die große Frage: Schaffen wir das dem Team gegenüber und schaffen wir das dem Kunden gegenüber, die Kinder auch bewusst liebevoll aus dem Salon zu schieben, um eben Preisakzeptanz, worum es jetzt im nächsten Teil gehen soll, zu erschaffen? Wenn eine Kundin 126 Euro für einen Haarschnitt zahlt und eine Stunde bei euch ist, dann seid ihr erlebnisreich, klar. Für manch einen seid ihr aber vielleicht auch teuer, ne? Also wer das praktisch nicht wertschätzt, die kommen aber gar nicht mehr. Und jetzt rüber zum leisen Luxus. Was hat der leise Luxus mit der Preisakzeptanz eurer Endverbraucher zu tun?
Was hat, wie meinst du das? Warte mal, muss die Frage noch mal anders formuliert.
Alles gut. Im Grunde war die Frage fast schon die Antwort drauf. Man kann nämlich sagen, dieser leise Luxus ermöglicht überhaupt erst, dass ihr diese Preise durchsetzen könnt.
Ja, wobei, nee, das glaube ich tatsächlich nicht. Also ich
Ah.
glaube, im Prinzip kannst du, ich meine, wir sind eine freie Marktwirtschaft. Du kannst ja Preise aufrufen, die kannst du würfeln, du kannst ja machen, wie du lustig bist. Ich könnte auch 200 Euro dafür aufrufen und bin super laut und schrill und mache nur bunte Farben. Wenn du deine Zielgruppe dafür findest, die bereit ist, dieses Invest zu tätigen, ist es vollkommen in Ordnung. Also es muss nicht dieser Preis mit diesem Konzept sein. Das glaube ich nicht. Du brauchst aber den Preis für die Zielgruppe. Das ist, glaube ich, viel, viel wichtiger. Dass du da nicht, also dich nicht festfährst und sagst, okay, ich kann nur den Preis jetzt verlangen, wenn ich eben noch den Sekt und den Gin und was weiß ich was. Das glaube ich nicht. Für mich fühlt sich's aber einfach gut an, weil ich eben verwöhnen möchte, weil ich geben möchte, weil ich einfach dieses Runterkommen, dieses Ankommen, das ist so mein Ding. Ich könnte mir aber auch vorstellen, wenn du dann so ein total High-End, Fashion, Etsy-Detsy, weißt du, Buff, Buff und so, dass die auch bereit sind. Also die Generation Z ist mittlerweile mit Anfang 20 so normal, was die Preise angeht. Ich glaube, dass es unsere Generation ist, die sich damit schwer tut. Aber für die ist es völlig normal, dass eine Balayage ab 400 Euro aufwärts kostet. Die gehen halt zweimal im Jahr zum Friseur und dazwischen frischt er sich das vielleicht noch ein bisschen auf. Aber ist völlig normal. Ich glaube, bei uns in unseren Köpfen, wir sind halt noch damit aufgewachsen, dass die Stunde maxi in die Minute maximal einen Euro kosten darf. Das ist
Lange her, aber ja, das ist noch in den Köpfen extrem drin. Und sind wir ehrlich, manch Friseur ist da noch gar nicht, ne? Also ich mache ja viel zum Thema Preise. Und wenn ich dann sehe, okay, wir rechnen den Preis mal runter auf die Zeit, die der Kunde wirklich da ist, ja, da sind wir bei 86 Cent oder so die Minute. Oh, warte, ne? Also das sind schon Welten dazwischen. Ich meine, du bist mit 1,26, mit 1,26 Blödsinn, mit 126 die Stunde, bist du ja bei 2 Euro angekommen. Minutentaktung, ne? Was sagst du deinem Team, wie sie sich eben verhalten sollen? Oder ich stelle die Frage nochmal anders. Ich möchte herausarbeiten, wie können wir Preisakzeptanz bei den Endverbrauchern wirklich verursachen? Weil sich so viele Friseure damit schwer tun, den Preis zu entwickeln. Endlich mal zu sagen, so, wir packen jetzt mal 20% auf den Preis drauf, damit wir davon leben können und nicht nur überleben, dass wir davon auch mal Lohnsteigerung bezahlen können. Aber der Einzige, der was in die Kasse legt, ist nun mal der Kunde. Und der
Oder
Kunde, was?
ich kann nur das ausgeben, was ich vorher eingenommen habe.
Bingo. Und der Kunde ist der Einzige, der was reinlegt. Und wenn ich jetzt meine Preise entwickeln möchte und mal ordentlich, dann muss ich nicht unbedingt immer was Neues anbieten. Das glaube ich nicht. Und das muss auch nicht nochmal der extra Gin sein, sondern es geht ja eher darum, diese Preisakzeptanz mal mit den Bordmitteln zu erreichen. Hast du da einen Gedanken oder einen Tipp für alle, die uns jetzt zuhören, wie man es schafft, dass die Endverbraucher diesen Preis dann einfach akzeptieren? Interessant. Für dich ist das so normal, ne?
Völlig, Ja.
Das ist interessant jetzt gerade, wie du auch guckst, ne? Weil für dich ist es normal, diesen Preis zu nehmen und der Kunde akzeptiert den auch, weil du aber die richtigen Kunden hast, ne?
Ja, das ist es nämlich.
Ja.
Es gibt so, so selten Diskussionen. Und das Schöne ist, ich meine, meine Mädels kamen hier halt aus Discounterern, sage ich mal so. Die haben sich, also gerade Andrea hat sich zum Beispiel sehr schwer getan am Anfang, weil sie viele Kunden hatte, die haben die Hälfte damals bei ihr bezahlt, die Hälfte.
So, und
So.
sind die noch da? Sind diese Kunden noch da? Oder sind da viele nicht Marie gewesen?
Auch nicht. Das waren nicht Maries. Das waren überhaupt keine Maries. Und das ist auch okay. Und ich habe ihr dann auch gesagt, weil sie dann so ein bisschen dieses gestruggelt, ja, aber dann kommen die Kunden nicht mehr. Ja, das ist okay. Das ist total in Ordnung. Und teilweise kommen sie nach 2 Jahren wieder. Und auch das, da freuen wir uns dann drüber. Und das ist total okay. Ich kann auch nicht jede Woche in ein Michelin-Restaurant zum Essen gehen. Aber das gönne ich mir ab und an. Ab und an, wenn meine Kinder dann doch Bock auf einen Burger haben, dann muss es halt ein Mc's-Burger sein. Und das ist vollkommen in Ordnung. Ich glaube, wir müssen uns von diesem Gedanken lösen, dass der Kunde wie damals jede 4 Wochen zu uns kommt. Das ist, die sind ausgestorben.
Danke.
Die,
Ja.
das ist die Generation, die gerade ausstirbt. Die Generation, die nachrückt, die kommt 3, 4 Mal im Jahr maximal zu uns. Und dann verwöhnst du sie komplett, machst ihr das beste Erlebnis, beste Experience, dann ist die auch bereit, das zu bezahlen. Dazwischen baust du dir aber ein Konzept auf, dass sie zum Fresh-Up kommt oder hast eine personalisierte Haarkur. Da gibt es so viele Möglichkeiten, dass sie immer wieder an dich denkt. Und nimm den Druck raus, dass sie 30 Produkte bei dir kaufen muss. Und nimm den Druck raus, dass wenn sie nicht alle 4 Wochen kommt, dann ist sie eine schlechte Kundin. Scheiß drauf. Scheiß drauf. Wenn sie da ist, verwöhne sie, geh in Verbindung mit ihr. Gib ihr eine Stückzeit und dann kommt es auch wieder.
Natascha, ich habe gerade gedacht, man müsste vielleicht für uns als Branche mal Workshops zum Thema Loslassen anbieten, ne?
Definitiv. Also ganz ehrlich,
Definitiv, danke.
na, wie viele Balayage-Seminare willst du denn noch auf den Markt schießen? Wie viele Foliensträhnen-Seminare willst du noch rausschießen? Was bei uns jetzt primär das Allerwichtigste ist, sind die Soft Skills. In Verbindung gehen, Reflexion, Kommunikation. Also wenn du
Achtsames Dasein, achtsames Dasein, sich einlassen auf die Kunden, die jetzt auf meinem Stuhl sitzt, ne?
zuhören, aktives Zuhören lernen. Die meisten hören gar nicht mehr zu.
Naja.
Also das ist viel wichtiger.
Ja, Natascha, auch da, ne? Ich beobachte ja die Branche, jetzt ist gerade die AirTouch-Technologie oder AirTouch-Methode, ne? Ja, ein Riesenhype. Da werden Seminare angeboten zu Preisen, wo ich wirklich denke, okay, vielleicht sollte ich auch mal wieder Fachseminare anbieten. So rein umsatzorientiert, die Unternehmer. Wo kommen wir dann noch hin? Berater gleich Unternehmer. Und gleichzeitig denke ich, ihr Lieben, das ist nicht die Antwort. Noch mehr Fachlichkeit ist nicht die Antwort. Wenn du es nicht schaffst, dann diese Fachlichkeit hinterher auch wirklich zu einem richtig krassen Preis anzubieten, ne? Und du hast vor uns mal gesagt, Balayage 400, 500 Euro ist möglich. Ich erlebe aktuell, dass Balayage schon wieder im Preis fällt, weil es geht ja plötzlich schnell, ne? Balayage geht ja schneller als Strehen. Wir brauchen nicht so lange dafür, also können wir es auch billiger anbieten. Und dann sind wir natürlich genau wieder bei dem Punkt. Der Friseur denkt für den Endverbraucher, ich mache es so billig wie möglich, damit der Kunde vielleicht wieder ein bisschen öfter kommt, ne? Also wir hängen in so einer Glaubenssatzspirale fest, die sich an der Fachlichkeit und am Aufwand orientiert, weil Preiskonzepte über Zeit gedacht werden. Der Endverbraucher aber in seiner Preislogik gar nicht an die ganzen hintergründigen Zeit oder wie viel Material wurde hier eingesetzt, denkt kein Mensch dran. Du hast vor uns Michelin-Restaurants erwähnt. Ja, da fragt doch niemand, was jetzt diese Jakobsmuschel wirklich gekostet hat im Einkauf. Die ist halt geil gemacht, die ist auf den Punkt, die schmeckt besonders lecker und niemand fragt, wie lange der Koch in der Küche stand. Das Ergebnis ist geil und fürs Ergebnis bezahle ich, ne? Und fürs Erlebnis. Und dieses Erlebnis, sich dahin zu entwickeln, und das sind es die Soft Skills, finde ich mega. Finde ich mega als Thema.
Das sind unsere Glaubenssätze, die uns blockieren. Sind
Natürlich.
einfach so, weil wir uns selber niemals 500 Euro für einen Friseurbesuch leisten würden mit unserer Gehaltsklasse als Friseur. Und deswegen trauen wir uns nicht, dem Kunden, der ein viel höheres Budget hat als wir selber, der mehr verdient als wir, diese Preise zu kommunizieren. Das hat nur was mit mir selber zu tun. Und ich sehe es nicht mehr ein, Ehrenamtlichkeit auf Unternehmerkosten zu fördern.
Geiler Satz. Ja, sehr gut. Ja, wir sind nicht Ehrenamt, wir sind tolle Orte, aber wir dürfen auch Geld kosten, ne? So.
Letztendlich ein Luxushotel. Was bietet der dir denn anders an? Ein Hotelzimmer mit 800 Euro die Nacht im Vergleich zu einem Ibis für 79. Es ist ein Bett. Es ist ein Bett, ja, aber es geht um dieses Erlebnis, also dieses Drumherum, dieses, weißt du, und das ist beim Friseur doch genauso.
Ja, ist es. Könnte es sein, wenn wir uns trauen, ein Stück weit auch dahin zu gehen. Und gleichzeitig haben wir irgendwas um die 80.000 Friseurunternehmen in Deutschland. Da
Ja,
darf jeder sein.
und die Statistik sagt, die Hälfte davon macht unter 50.000 Euro Jahresumsatz. Das ist doch ein Hobby, das ist doch kein Unternehmen.
Da machst du aber jetzt ein Thema auf, du. Ne? Also ganz großer, ja, ganz, also ich finde das absolut fair, ganz fairer Punkt. Leute, es gibt ein paar Unternehmensklassen oder Unternehmensumsatzklassen. Das sehe ich dann in den BWAs und denke so, okay, davon kann man nicht leben. Ne? Das ist nichts, wovon man, genau, das ist dann plötzlich Unternehmertum als Hobby oder andere Kanäle, ne, wo wir dann gerne schimpfen auf Schwarzarbeit und Co. Aber wie viele der Unternehmen sind eigentlich in dem Bereich selber mit drin und schimpfen mit, weil es leichter ist, auf andere zu zeigen, als sich selber kurz mal in die kritische Perspektive zu ziehen. Ne? Ganz großer Punkt. Lass uns mal drüber wechseln von der Preisakzeptanz, da ist alles drin und ich freue mich sehr über diese Ratlosigkeit bei dir auf meine Fragen hin, weil ja, es ist völlig normal, dass der Kunde den Preis akzeptiert, wenn man ein geiles Erlebnis kreiert und ein tolles Ergebnis hinterlässt und dann gibt es gar keine Fragen mehr. Das ist ein schöner, schöner Satz zum Merken. Lass uns mal rüberrutschen zum Thema Unternehmerin sein. Du hast einen Post gemacht, mit dem ich dich jetzt mal liebevoll konfrontieren darf und da war drin, also so sinngemäß, was habe ich als übers Unternehmerinsein gelernt in den letzten Jahren? Und ein Satz war drin, Berater und Vertreter sind keine Freunde, sondern auch Unternehmer. Und da bin ich kurz drüber gestolpert, hatte natürlich als Selbstunternehmensberater sein auch ein kurzes so, Krummel, Krummel, ne, so Gefühl. Und dann dachte ich aber auch, ja, scheiße, sie hat halt ein Stück weit recht. Und habe gedacht, jetzt musst du Natascha mal fragen. Wie wichtig ist wirklich eigenständiges Denken als Unternehmerin heute? Wir sind umgeben von Beratern, ich bin selber einer, wir sind umgeben von 1000 Posts bei Instagram, jeder hat die beste Idee, wie du noch leichter ans Ziel kommst, jeder verkauft seine eigene Wahrheit als wirklich die große Weisheit vom Herrn, ne? So. Wie wichtig ist es, eigenständig zu denken als Unternehmerin heute?
Das ist das Allerwichtigste. Das Allerwichtigste, aber durch die, und das, also da fasse ich mir an meine eigene Nase, weil das mein Learning war, ne? Und ich mache meine Posts auch so authentisch und wahr wie möglich und spreche da so aus dem Nähkästchen. Man ist so schnell verunsichert über die Flut an Informationen und Möglichkeiten und Coaches und wie du sagst, alle versprechen dir, sie haben das Ding, um dein Business voranzutreiben. Und wenn du nicht diese Entscheidung triffst, du wirst es nicht ohne sie schaffen. Und dann knöpfen sie dir das Geld ab. Das wow. Also dieses Selbstbewusstsein, solche Preise aufzurufen jeden Monat, alter Schwede, das hätten wir gerne als Friseure, ne? Also, und dann hast du dann irgendwie nur so eine Copy-Paste-Lösung oder von ChatGPT irgendwie was ausgearbeitet, wo du denkst, Entschuldige, also ChatGPT kann ich selber noch bedienen. Das dann auch so noch hingekriegt. Und ich glaube, es ist einfach, das verunsichert so dermaßen, dass wir einfach zurück in unser Selbstbewusstsein kommen müssen. Dass wir wieder klar zu uns finden müssen und nicht so sehr im Außen ständig dieses, ne, und noch eins und dies und das und jenes. Und wenn, also so geht es mir. Ich bin ja so ein Seminar-Junkies, weil ich liebe Weiterentwicklung. Ne? Stillstand ist nicht so. Oh, geht gar nicht. Aber einfach mich da auch zu bremsen und zu sagen, es ist doch alles in mir schon angelegt.
Oder eben über die vielen Jahre auch schon aufgebaut, ne? Also es geht ja eher darum in unserer Branche, das Wissen, was überall da ist. Also alleine bei mir, du bist, glaube ich, Podcast-Episode 162 oder so, ne? Also wie viel Wissen überall verfügbar ist. Und das erstmal anwenden, aber eben auf die eigene Identität hingemünzt, ne? Du hast vorhin einen Satz drin gehabt mal, da hast du gesagt, du hast so dein Purpose, also deinen Zweck auch mal gefunden und hattest da so nebenbei erwähnt, da ging es um Persönlichkeitsentwicklung. Willst du das teilen, was du da für dich gemacht hast? Ja, nicht in allen Details sicherlich, aber was hast du so gemacht?
Das war friseurunabhängig bei einem bei Coaches, also nicht Coaches, darf man da
Bei
Namen nennen?
Coach, du kannst gerne, wenn du begeistert bist von ihm, darfst du das natürlich gerne.
Schwarz und Schwarz, dem einen oder anderen ist bekannt in Konstanz,
Ja,
bei
okay.
dem Conny vor allem, die einfach da durch das Buddhistische und durch Meditation, natürlich auch mit NLP, aber gar nicht so auf dieses Verkaufsding bezogen, sondern deine eigenen Glaubenssätze auflösen und genau rausfinden, ja, was ist denn dein Purpose? Weil wenn du dein ganzes Leben etwas gegen deine Natur machst, das wirkt sich so krass im Kopf aus, aber auch im Körper, ne? Und du kommst dann zu, also du arbeitest gegen dich selber. Und dann für dich rauszufinden, okay, was ist denn meine große Vision? Den Weg dahin, das ist ja, da musst du flexibel bleiben. Ne? Das,
Richtig.
da bleibst du flexibel. Aber dass du genau weißt, was ist denn dein Ziel im Leben? Und mein Ziel ist es wirklich, Menschen zu helfen, mit meiner lockeren Art, mit meinem Vorbild, mit meiner Energie, mit meiner Kreativität, sich zu entwickeln, aber auch sich wohler zu fühlen, wenn sie wieder gehen. Also sie ein Stück weit zu begleiten, sei es jetzt haartechnisch, sei es ausbildungstechnisch. Ne? Die einfach dorthin zu führen in all ihren Möglichkeiten, aber den Weg muss ich selber gehen. Und das ist mit einem Coach doch genauso. Eine Kundin von mir ist Bodybuilder-Coacherin.
Ach Gott,
So, die wird ja nicht entscheiden, du musst jetzt das Gerät jetzt, keine Ahnung, so und so bedienen und ich mache das für dich oder ich trage dich dahin, sondern sie stellt mit dir einen Plan auf über einen Zeitraum von einem Jahr. Und macht mit dir Zwischenziele, macht mit dir Ernährungsberatung und so weiter. Also dieses Ganzheitliche. Aber den Weg selber, den musst du gehen. Du wirst am Ende des Jahres nur mit dem Papier nicht besser, dich nicht wohler fühlen. Du musst es gehen.
Ich habe ja auch eine Coaching-Ausbildung gemacht bei Uwe Pettenberg, Grüße gehen raus. Und da ging es immer darum, hilft den Menschen, ihren Weg zu finden. Und ihren Weg dann zu gehen, müssen sie eben alleine machen. Das ist dieselbe Aussage wie eben auch bei Schwarz und Schwarz. Und so arbeite zum Beispiel ich mit, wenn ich Preiskonzepte mache. Die Preiskonzepte sind jetzt über 49, die ich mit begleiten durfte. Und keins gleicht dem anderen, weil ich auch so eine Aversion habe gegen Copy-Paste. Das Problem ist, wenn du Dinge von anderen übernimmst, hältst du es nicht lange durch. Dann ist es immer nur anstrengend und du musst ja deine Positionierung, deine innere Flamme finden und dann bestenfalls mit deinen Mitarbeitern zusammen auch das Preiskonzept so gestalten, dass es alle leben wollen und auch leben können und eben nicht ihnen was überstülpst. Wenn du ihnen was überstülpst, musst du damit rechnen, dass du dich auch mal ein Stück weit trennen musst von jemandem. Aber überstülpen hat ja doch was damit zu tun, wenn deine Flamme eben lila brennt und die Flamme des anderen eben nicht lila ist, ja, dann passt es eben auch nicht, ne? Aber so dieses aus einem selbst heraus die eigene Lösung finden, ist für mich immer wieder auch ein, ja, das ist der Antrieb schlechthin, weil ich weiß, wie es ist, wenn man sein eigenes Leben an den Vorgaben anderer aufbaut, man geht daran kaputt. Also ich kenne da so eine Lebensphase in meinem eigenen Leben. Nun ja, mein Kaffee ist alle, Natascha.
Meine ist kalt, aber ich
Oh.
bin es als Mama bin ich gewohnt.
Ich sage ganz, ganz herzlichen Dank für dieses schöne Gespräch, für die tiefen Einblicke, dann auch an den vielen Dingen, an denen wir vorbeigekommen sind. Sehr inspirierend. Merci, merci. Wenn man dich kontakten möchte, wie macht man das? Wo findet man dich?
kannst gerne auf Insta unter Intercom Del Rue oder mein persönliches Profil auch ganz normal, Natascha Del Rue, gerne anschreiben. Da freue ich mich total. Auf LinkedIn bin ich auch aktiv, also auch da gerne vernetzen und anschreiben. Da freue ich mich total drüber. Du und ansonsten sämtliche Intercoiffeur-Veranstaltungen oder Vella-Veranstaltungen oder, also auch firmenunabhängige, da bin ich dann
Ja,
immer.
bist du dabei? Vielen lieben Dank. Dann gibt es jetzt die letzte Frage, die alle meine Gäste bekommen. Und zwar bin ich jetzt die gute Fee und du hast einen Wunsch frei, einen Wunsch für die Friseurbranche. Was wünschst du dir für unsere Branche?
Mut.
Das lassen wir genauso stehen, würde ich sagen. Ein Wort. Ihr Lieben, herzlichen Dank, dass ihr diese Episode angehört habt. Gerne zurückspulen, nochmal anhören, war viel dabei. Natascha, Dankeschön für deine Zeit. Ich drücke jetzt den Aufnahme-Stopp-Button und wir zwei lassen noch ein bisschen ausklingen. Merci, merci.